Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Die erste Vorlage verlangt strengere Regeln bei der Untermiete. Wenn also ein Mieter oder Mieterin einer Drittperson eine Wohnung untervermietet, dort sollen Haus- und Wohnungseigentümerinnen und Eigentümer einfacher können so Untermietverhältnisse auflösen. Es geht darum, dass sie Missbrauch verhindern können, so wie es heisst. Da sehen die Mieterorganisationen und auch KMU in der Schweiz aber einen Nachteil für alle, die zur Miete sind. Und das auch bei der zweiten Mietvorlage, wo es um Kündigungen geht, wegen Eigenbedarf vom Vermieter oder der Vermieterin. Da soll es nach Meinung von denen, die dafür sind, darum gehen, dass der Eigenbedarf nur noch als bedeutend und aktuell begründet wird. Also nicht mehr als dringend. Gegen beide Mietvorlagen gibt es ein Referendum. Wie findet man jetzt da zu einer Entscheidung bei dieser Abstimmung? Der Ethiker und Theologe Thomas Wallimann ist im Gespräch mit dem Georg Hoffmann zuerst auf Perspektiven von Hauseigentümern und Hauseigentümerinnen eingegangen.
Ich glaube einfach, es gibt wahrscheinlich auch bei den Hauseigentümern verschiedene Gruppierungen, oder? Und es gibt die ganz grossen und es gibt eher die kleinen, die das im kleineren Rahmen machen. Und ich glaube, wir wissen natürlich heute, dass Wohneigentum knapp ist, beziehungsweise vor allem bezahlbares Wohneigentum knapp ist. Und durch das kommen die Leute, die Wohneigentum haben, kommen natürlich eine grosse Macht über. Und dort stellt sich nachher die Frage, welches sind eigentlich Ziele, die Leute mit Wohneigentum verfolgen? Also ist das eine Form von Renditenmaximierung? Ist es eine Form von Gemeinwohlorientierung und Wohnraum zur Verfügung stellen? Ist es ein Ausgleich zwischen Geben und Nehmen?
Meistens ist dort der Vorwurf von der Renditenmaximierung.
Das hat natürlich etwas drin, insbesondere weil wir systemisch beispielsweise über Pensionskassen einsättigende Mechanismen drin sind, dass wir eigentlich eine höhere Pension wettet und dass viele Pensionskassen natürlich im Wohneigentum investiert haben und über das eigentlich eine relativ sichere Form haben, wie sie eine Rendite können erwirtschaften, wo sie dann wiederum als Rente auszahlen. Mhm. Und das ist das, wo die Widersprüchlichkeit oder die Spannungen anfängt. Mhm. Selbstverständlich gibt es solche, die kenne ich gar nicht, wenn es um die Renditenmaximierung geht, weil das ist so ein Glaubenssatz. Also wer das nicht macht, ist nicht gut. Mhm. Aber letztendlich kann man auch sagen, wenn man die jetzige Regelung anschaut, es ist ja nicht so, dass die schlecht ist. Und meines Wissens ist der Bundesrat ja auch ursprünglich gegen die beiden Vorlagen gewesen, aber hat sich dann am Willen vom Parlament müssen beugen. Und ich denke, das sind zwei Regelungen, wo man sich jeweils muss fragen, wer profitiert denn am meisten von dem? Mhm. Und wer sind die Schwachen und die Starken in dem Spiel? Und dort wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass Mieter und Mieterinnen im Spiel um Wohneigentum und Wohnungen in der Regel die Schwächeren sind und die, die einen Haufen Eigentum haben, die Stärkeren sind. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Verantwortung und welche Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl hat man, wenn man auf der stärkeren Seite vom Spiel sitzt.
Und die vorher erwähnte Renditoptimierung könnte also für private wie auch für kleine Firmen zu einem grossen Problem werden. Weil auch Formfehler könnten zu Kündigungen führen.
Die Gefahr besteht natürlich, dass wenn jemand dann eben nur Rendite sieht, dass er solche Formfehler benutzt, um eigentlich die Schwäche von seinen Mietern oder Mieter und Untermieter auszunutzen zu seinem eigenen Vorteil. Und dort fährt die Ungleichheit oder Ungerechtigkeit da, wo man sich muss fragen, ist das gerecht oder ist das nicht gerecht?
Also mit jedem Mieterwechsel kann man nachher den Mietzins aufdrücken, oder?
Das ist so ein gängiges Muster und das wird auch gehandhabt und das wird nicht von allen gehandhabt, aber es gibt eben vor allem renditeorientierte Vermieter und Vermieter, Grossvermieter, die das dann systematisch auch ausnutzen. Mhm. Und also ich sage jetzt mal, das ist die Gefahr, die man sieht und die besteht realistischerweise, wenn man Geschichte anschaut. Darum kann einem das, ich sage jetzt mal, aus einer christlichen Wertperspektive, muss man sich immer fragen, zu was verpflichtet Eigentum? Mhm. Was heisst Sorge hat zum Gemeinwohl? dort muss man kritisch sein, wenn Eigennutzenmaximierungen verleiden sich in der Regel mit diesen Vorstellungen wenig.
Für Mieterinnen und Mieter bedeutet es faktisch, dass ein Mietrecht verschärft wird. Für Hauseigentümer und Hauseigentümerinnen ist es eine Lockerung, wenn sie Eigenbedarf einfordern. Nicht nur der Mietverband, sondern zum Beispiel auch kleine und mittlere Unternehmungen sind unter den Gegnern von diesen zwei Vorlagen. Für KMU ist es schwierig, wenn Untermiete erschwert und zeitlich auf ein paar Jahre begrenzt wird mit einer Änderung im Mietrecht.
Ja, ich denke, es betrifft ja dann halt alle, die irgendwo in einem Mietverhältnis sind. Und es ist ja nicht so, dass unser Mietrecht schlecht ist. Und auch Vermieter nicht einfach schlecht gestellt sind. Das wäre ja etwas, wo man, wenn man jetzt sagen müsste, da haben wir jetzt einfach ein Defizit seit Jahren. Sondern es ist an und für sich etwas, das nicht zwingend nach einer Reform gerufen hat. Und darum stellt sich erst recht die Frage, wer sind denn da die Verliererinnen und wer sind die Gewinner? Und wenn sich KMU meldet, die ja über noch zusätzliche Sicherheiten verfügen, wenn sie im Mietverhältnis sind, dann signalisiert das doch, dass wahrscheinlich das Verhältnis von Gewinnerinnen zu Verliererinnen in die Richtung verschoben wird, wo mehr Mieterinnen und Mieter von KMU bis Einzelpersonen befürchtet, dass sie noch mehr zu den Verliererinnen würden gehören in dem Spiel.
Also bis hin zur Existenz, die ja unsicher wird für all KMU.
Natürlich, also ich meine, wenn ich als KMU nicht mehr sicher bin, was mein Vermieter wirklich für Absichten hat, lähmt das natürlich dann schlussendlich auch Innovation, das lähmt alles, oder? Mhm. Und Angst ist in der Regel ein schlechter Ratgeber.
Und das mit dem Eigenbedarf, das ist immer so wie ein Schwert im Knick, das am Pendeln ist, also ja, bei gewöhnlichen Mietern.
Genau, der Eigenbedarf ist ja immer ein kritischer Moment gewesen, und es ist ja auch jetzt, dass man das relativ streng regelt, ist ja auch zum Wohl der Schwächeren gewesen in dem Spiel vom Mieten und Vermieten. Also das ist eigentlich zum Schutz der Schwächsten gewesen im ganzen Spiel. Und es hat ja immer Möglichkeiten gegeben, dass Eigenbedarf funktionieren konnte. Und man kann dann auch wieder fragen, wem nützt die Neuregelung? Und dann sieht man, die nützt eigentlich denen, die schon stark sind in dem Spiel. Und dort stellt sich dann wirklich aus einer christlich-ethischen Perspektive, wenn man Solidarität als sich einsetzen für die Schwachen und Schwächeren anschaut, dann sieht man ja, das wird nicht ganz so einfach sein, dass man da einfach sagt, ja mal, das ändern wir jetzt.
So sagt es der Thomas Wallimann von Ethik 22 im Institut für Sozialethik im Gespräch mit dem Georg Hoffmann. So viel mal zu den ersten zwei Vorlagen, wo wir dann am 24. November darüber abstimmen. Wir sind für eine weitere Abstimmungsvorlage vom 24. November noch kurz auf die Strassenumfrage. Da geht es darum, dass man national Strassen ausbauen will. Wir haben zwischen Bahnlinien, Bus, Bahnhof, Trottoir und Veloweg die Passantinnen und Passanten gefragt, was sie von dieser Abstimmungsvorlage halten. Und generell auch, wo sie dringend Bedarf sehen. Bei den Strassen oder beim öffentlichen Verkehr? Wo braucht es mehr Investitionen?
Ja, das ist logisch. Wir haben beide das GA für die Schweiz, fahren praktisch nur ÖV in der Schweiz, nach Deutschland mit dem Auto. Aber die Autobahnen müssen unbedingt ausgebaut werden. Das geht ja nicht nur um den Privatverkehr, sondern Migros, Coop und die Verteiler und die andere Industrie, die verlieren wahnsinnig viel Zeit im Stau. Und das muss endlich aufhören. Wir sind jetzt über 9 Millionen und vorher sind wir ein paar Millionen weniger gewesen, wo das Nationalstrassengesetz beschlossen worden ist. Also man hätte schon lange sollen ausbauen.
Mehr auf die ÖV. Ja, eindeutig.
Bus, Bahn fördern und ja.
Sag ja, weniger Autos. Ja, weil die eine Familie hat irgendwie zwei Autos, unnötig. Fahren damals nur an die Tankstelle, wo sie irgendwie zu Fuss 10 Minuten hätten oder 5.
Sie haben ein Auto und fahren aber von hier zu meiner Arbeitsstelle mit dem Zug. Das ist natürlich zwiespältig, das Thema. Also, es ist schwierig auf der Straße geworden. Es hat viel, viel, viel mehr Verkehr. Wenn man das so weiterführen will, müssen wir die Straße vielleicht verbreitern. Und ja, sonst muss man in den Gleis investieren. Aber es muss eine Lösung gefunden werden.
Das sind ein paar Antworten zu der Frage, wo man investieren sollte. Also beim ÖV oder im Strassenverkehr. Mit dem Sozialethiker Thomas Wallimann hat Georg Hoffmann auch über die Ausbauvorlage für die Nationalstrasse geredet. Für ihn gibt es da verschiedene Bedürfnisse, die aufeinandertreffen.
Ja, ich denke, es sind verschiedene moderne Grundwerte in einem Spannungsverhältnis. Oder? Auf der einen Seite Mobilität, Flexibilität und auf der anderen Seite Freiheit. Und es ist klar, dass, wie ich mich bewege, ein starkes Moment geworden ist, wie frei als ich mich fühle. Also, und dort spielt das Auto ja eine sehr wichtige Rolle in der Art und Weise, wie ich meinen Tag gestalten kann. Das gab vielleicht jedem so, der je eins selber Auto gefahren ist, dass das natürlich auch ein Gefühl von Freiheit gibt, wenn ich abfahren kann, wenn ich will. Und ich merke, ja, ich muss nicht irgendwie auf etwas anderes wie einen Fahrplan oder so schauen. Also das ist so wie ein Grundgefühl. Und nachher kommen ein paar Fakten dazu. Ich glaube, außer am Genfersee sind das an sich alles Agglomerationsprojekte. Also man meint oder man hofft, durch das gäbe es dann weniger Verkehr in der Agglomeration. Jetzt ist natürlich die Frage so, also wenn ich am Schluss von einer Autobahn oder wenn ich vierspurig oder dreispurig auf eine einspurige Straße zufahre, dann wird der Stau nicht besser, wenn ich vorne dran das auf 5 oder 6 Spuren ausbaue. Man kann es ein bisschen pointiert sagen, der Stau wird dann einfach kürzer, aber dafür viel breiter. Das ist eines der Hauptprobleme, dass wir weitgehend eine Agglomerationsgesellschaft geworden sind. Und dass die Verzögerungen vom Reisen, also die Mobilitätsdichte, automatisch zu solchen Rückstaus führt.
Wie bringt man verschiedene Formen von Mobilität zusammen? Das ist für den Thomas Wallimann eine weitere Frage. Oder wo können wir arbeiten? Wo können wir wohnen? Und schließlich sei es auch da wieder eine ökologische Frage.
Ich glaube, wenn wir als Gesellschaft mobil bleiben wollen, dann müssen wir einen gesamthaften Blick auf Mobilität entwickeln. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, wie schaue ich die Natur an, wo ich drinnen bin? Also ja. Ist die für mich einfach Ressourcen? Oder gebe ich deren einen Eigenwert, wo ich verpflichtet bin, Sorge zu haben? Und was kostet mich das, wenn ich Sorge habe für andere? Das gibt es nicht gratis. Und ich glaube, diese Fragestellungen muss man sich stellen, wenn man da abstimmt. Abgesehen davon, ich finde es immer noch schwierig, ich wohne jetzt in der Innerschweiz und alle diese Projekte sind weit weg von mir.
Ja.
Und ich frage mich, ob das wirklich an mir liegt, zu entscheiden, ob die Schaffhausen raus eine breitere Autobahn bekommen oder zu Basel ein Tunnel. Ob das wirklich die richtige Frage ist, die man sich stellen muss.
Und ob man nach Asphalt oder Kulturland oder Wald und Natur, ja.
Um was geht es denn eigentlich wirklich? Ist man eigentlich, also können wir überhaupt konsequent sein? Können wir auch in sich stimmig argumentieren? Und wenn wir uns sagen, wir müssen Sorge zum Klima haben, dann müssen wir uns irgendwann fragen, auf was verzichte ich auch? Also das ist halt auch da so.
Die vierte Vorlage für den 24. November die dreht sich um eine einheitliche Finanzierung von Leistungen im Bundesgesetz über Krankenversicherung. Dort geht es auch um Leistungen, die bisher von den Kantonen finanziert worden sind und wo man zwischen Krankenkassen und Behörden über Bücher wett. Der Sozialethiker Thomas Wallimann sagt:
Wenn man die Situation anschaut, dann sieht man, es gibt tatsächlich Anreize, die nicht zum Sparen einladen und wo hin und her geschoben wird, damit man möglichst wenig muss zahlen muss, als Spital, oder sei es als Kanton oder sei es als Krankenkasse. Und das heisst, einmal mehr, es geht eigentlich bei den Gesundheitsversicherungen weniger um Gesundheit, sondern vor allem ums Geld und wer zahlt. Das ist so eine Grundperspektive. Die Schwierigkeit von dieser Vorlage, denke ich, mich dort drin, dass man wie die Folgen nicht abschätzen kann. Man stochert, glaube ich, sowohl auf der Befürworter- wie auf der Gegnerseite letztendlich im Nebel, weil man nicht weiss, zu was das wirklich führt. Grundsätzlich kann man sagen, ist es ja nicht schlecht, wenn man gewisse Anreize verhindert. Man darf sich aber, denke ich, keine Illusionen machen, dass das unser Gesundheitswesen günstiger macht.
Aber das wäre ja die Idee, oder? Also, aber bei beiden Situationen, ob jetzt ein Ja oder ein Nein kommt, befürchtet man ja, es wird sowieso teurer, oder?
Das ist mit grösster Wahrscheinlichkeit so. Und das hängt damit zusammen, weil wir mehr Menschen sind, die Gesundheitsleistungen einfordern. Wir werden immer älter, das kostet immer mehr. Wir haben immer mehr Technologien, die kosten auch immer mehr. Also die Kostensteigerung im Gesundheitswesen liegt nicht so sehr daran, ob jetzt der Kanton ein bisschen mehr zahlt oder die Krankenkassen ein bisschen weniger oder wie sie das aufteilen miteinander. Das heisst, wenn man wahrscheinlich die Kostenfrage im Gesundheitswesen angehen will, rein auf einer faktenbasierten Grundlage, dann muss man an einem anderen Ort diskutieren. Also dort geht es darum, wer zahlt Prävention, wie gehen wir mit der Spitallandschaft um, wie gehen wir mit den Medikamentenpreisen um? Also das sind tätige Fragen, die im Zentrum stehen. Und das ist alles, das steht da alles nicht zur Debatte.
Immer wieder geht es also beim Krankenversicherungswesen um die Frage, wie man dann die Kosten besser verteilen kann.
Dass man sich einig wird oder dass man versucht, die Kosten zu verteilen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Prämien in unserem Kopfprämiensystem kleine Einkommen immer übermässig belastet, kleine und mittlere Einkommen. Und das natürlich, wenn der Kanton finanziert, dann das über Steuergelder geht und dann die finanzielle Belastung eigentlich ausgeglichener ist, weil unsere Steuern nach wie vor nach Einkommens- und Vermögensleistungen erhoben werden. Natürlich die mehr haben, dann auch mehr dazu beitragen zu den Gesamtkosten. Die Frage ist, mit was für Folgen, eben jetzt kommen wir zu den Folgen, die Abgleichung oder das gleichmäßige Teilen von den Kosten zu was dass das führt. Wenn man rückblickend rechnet, wird das an ein paar Orten, wo die Kantone sparen, dafür zahlen es an anderen Orten mehr und bei der Krankenkasse also das Gleiche. Aber es wird nicht mehr zu Bewegungen führen, dass man Leute ins Spital schickt, nur weil man dann weniger muss zahlen, weil es die anderen zahlen oder dass man sie heimschickt, weil es dann günstiger kommt für die anderen.
Wie immer gibt es also Vorlagen und Abstimmungsfragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Das war der Thomas Wallimann von Ethik 22 im Gespräch mit dem Georg Hoffmann im Vorfeld zu der Abstimmung vom 24. November 2024. Bei der vorher erwähnten Strassenumfrage haben die Leute übrigens auch noch die Frage beantwortet, wo und wie sie sich selber ihre Meinung bilden vor den Abstimmungen. So als Inspiration für all die, die ihr Abstimmungsgouvern noch daheim haben.
Ja, ich denke, so tue jetzt irgendwie eine Zeitung oder so, Internet, aber eben vielleicht eine seriöse Zeitung.
Ja.
Wenn es geht.
Wie ist es bei euch?
Ja, auch. Zeitung, Internet, Fernsehen, natürlich auch das Medium, Radio auch. Verschiedene Polizsendungen, Runden, die da stattfinden. Und ja.
Ja, ich habe auch gute Kollegen, wo man diskutieren können. Und da haben wir beide Tageszeitungen abonniert, also NZZ und Tagesanzeiger. Da tun wir alle Aspekte eigentlich berücksichtigen, aber man muss ja das machen, was vernünftig ist.
Ich rede mit verschiedenen Leuten und frage nach ihren verschiedenen Meinungen. So eigentlich, hauptsächlich.
Und jetzt wünschen wir euch ein gutes Wochenende. Und für die, die stimmberechtigt sind, gutes Gelingen beim Ausfüllen der Stimmzettel. Ich bin Angela Albrecht und mit mir in der Redaktion war der Georg Hoffmann.
Gott und die Welt.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.